Die Radio Wissen. Update.
Uluslararası komplolar bu işin içinde.
Es sind internationale Verschwörungen im Spiel. Twitter und dieses ganze Zeugs, wir werden es mit der Wurzel ausreißen.
Twitter, hepsinin kökünü kazıyacağız. Evet, evet, hepsini.
Gestern hatte der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan es angekündigt, jetzt hat er ernst gemacht. Die Telekommunikationsbehörde hat Twitter in der Türkei blockiert. Das ist das Top-Thema heute im Update. Am Mikrofon Peter Neuhaus.
Update.
Wer in der Türkei Twitter aufrufen will, der bekommt seit heute eine Mitteilung der Telekommunikationsbehörde zu sehen. Die offizielle Begründung für die Sperre? Twitter habe Gerichtsentscheidungen ignoriert. Erdogan hatte sozialen Netzwerken den Kampf angesagt, weil über sie Material rausgekommen ist, das den Regierungschef belastet. Er sagte, dass es ihm egal ist, wie die internationale Öffentlichkeit auf die Twitter-Blockade reagiert. Jeder werde die Macht der Republik Türkei zu spüren bekommen.
Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der. Hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler.
Möglicherweise geht Erdogan noch weiter. Er sagte, notfalls werde er Facebook und YouTube auch noch sperren lassen. Hintergrund sind die anstehenden Regionalwahlen am 30. März, also nächste Woche Sonntag. Aus Erdogans Sicht wird das Ansehen der Regierung vor den Wahlen beschädigt. Die Türkei diskutiert seit längerem über Telefonmitschnitte. Links dazu waren unter anderem auf Twitter aufgetaucht. In einem Gespräch soll Erdogan seinen Sohn aufgefordert haben, Geld vor Korruptionsermittlern zu verstecken. Erdogan sagt, dass es sich um gefälschte Aufnahmen handelt und spricht von Spionage und Staatsverrat. Das Eindringen ins Privatleben oder das Ausspionieren von Staatsgeheimnissen durch soziale Netzwerke sei von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Der Wirtschaftsminister der Türkei, Ali Babacan, versucht, die Twitter-Sperre zu rechtfertigen.
Kötüler arasından birini seçmek durumunda kalıyorsunuz, öyle değil.
Wir haben uns für das kleinere Übel entschieden. Es stimmt, dass solche Maßnahmen dem Image der Türkei nicht gerade dienlich sind. Aber wenn wir nichts unternehmen, kommt noch etwas Übleres heraus. Wir mussten uns für eines dieser Übel entscheiden, um Rechtsverletzungen zu verhindern.
Hak hukuk ihlalini önlemek için.
Politiker in Europa haben mit zum Teil scharfer Kritik auf die Blockade von Twitter reagiert. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist wenig begeistert. Eine Regierungssprecherin sagte, die Sperre entspreche nicht dem, was wir unter freier Kommunikation in Deutschland verstehen. Auch der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, sagte, Erdogan müsse die Pressefreiheit nicht wegen der internationalen Gemeinschaft gewährleisten, sondern weil sie ein Recht der türkischen Bürger ist und eine Errungenschaft aller gefestigten Demokratien. Aus Sicht von EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle stellt das Verbot die Zusage der Türkei in Frage, wonach sie europäische Werte und Normen unterstützen will. Die interessanteste Reaktion kommt allerdings nicht aus dem Ausland, sondern vom türkischen Präsidenten Abdullah Gül, und zwar über Twitter. Gül hat die Sperre kritisiert. Es sei nicht akzeptabel, Zugangsverbote für soziale Medien zu erlassen. Er hoffe, dass die Sperrung nicht lange dauern werde. Technisch sei es ohnehin nicht möglich, weltweit tätige Plattformen wie Twitter gänzlich zu verbieten. Daran sieht man, viele in der Türkei umgehen die Sperre und setzen über Umwege Tweets ab, genau wie der türkische Staatschef. Tatsächlich hat sich im Laufe des Tages gezeigt, die Sperre wird zum Bumerang. Eine Webseite aus der Türkei meldet schon einen Rekord an abgesetzten Tweets.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz ist die Twitter-Sperre ein großes Thema. Neben Anweisungen, wie man die Sperre am besten umgeht, machen viele Türken ihrem Ärger Luft. Mustafa Aykol twittert aus der Türkei. Ich schreibe das hier via VPN aus der unfreien Republik Türkei, wo die Regierung Twitter letzte Nacht blockiert hat. Ich und Millionen andere verurteilen das Verbot. Für Emre Pekka ist klar, mit diesem Maulkorb stellt sich Erdogan in eine Reihe mit Syrien, Nordkorea und Iran. Und Polyglot Avukat findet, wenn eine Regierung soziale Medien stoppt, dann ist es Zeit, die Regierung zu stoppen. In Deutschland sind die Kommentare ganz ähnlich. Hier dominiert vor allem der Spruch, wer das Zwitschern verbietet, kann den Frühling damit nicht verhindern. Aysin schreibt auf Facebook, Twitter in der Türkei sperren, da hat unser Erdogan wohl Angst vor 140 Zeichen. Florian Kurmeier zieht bei Facebook gleich mal Parallelen zur Krim-Krise. Nächster Schritt, in Deutschland einmarschieren, um die türkischstämmige Bevölkerung zu schützen. Felix Münter schreibt, man kann darüber streiten, ob Twitter, Facebook und YouTube Alleinstellungsmerkmale für ein freies Leben sind. Worüber man aber überhaupt nicht streiten kann, ist, dass eine wie auch immer geartete Einschränkung von Kommunikation durch den Staat ein Zeichen für unfreies Leben ist. Heiko Borchers regt das Ganze richtig auf. Was geht in deinem Kopf ab? Das türkische Volk ist nicht dumm und sie werden nicht akzeptieren, dass du sie wie Idioten behandelst und in die Steinzeit zurückversetzen willst. Mikra hat auf Facebook noch einen Vorschlag. Warum löscht du nicht gleich das ganze Internet? Und für Per Petersen ist klar, Erdogan ist nun am Ende seiner Reise zur dunklen Seite der Macht.
Was sonst noch wichtig war?
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ein Partnerschaftsabkommen mit der Ukraine unterschrieben. Inhaltlich geht es in dem Abkommen um eine engere Zusammenarbeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Es ist die Einigung auf eine gemeinsame Wertebasis, auf Demokratie, Menschenrechte, auf Rechtsstaatlichkeit. Es ist auch ein Zeichen der Solidarität und es ist eine sehr konkrete Basis für die Zusammenarbeit der EU mit der Ukraine.
Die EU hat wegen der Krim-Krise die Sanktionen gegen Russland ausgeweitet. Das hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin offenbar wenig beeindruckt. Er hat das Gesetz zum Anschluss der Krim unterschrieben. Damit ist der Beitritt zu Russland offiziell besiegelt. Die Piloten der Lufthansa wollen streiken. Einen exakten Termin gibt es noch nicht. Nach Angaben der Pilotengewerkschaft Cockpit soll es mindestens 48 Stunden vorher eine Ankündigung geben. Die Osterfeiertage kommen für die Streiks nicht in Frage. In dem Tarifkonflikt bei der Lufthansa geht es neben Gehaltserhöhungen für die Piloten auch um Betriebsrenten und Übergangsregelungen. Im Bundestag ging es heute um die schlechte Bezahlung von Frauen. Anlass ist der heutige Equal Pay Day. Aktuelle Zahlen haben ergeben, dass Frauen im Schnitt nach wie vor 22% weniger als Männer verdienen. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig nannte die Zahlen einen Skandal. Die SPD-Politikerin forderte, Unternehmen zur Lohnauskunft zu verpflichten. In einem Antrag der Grünen hieß es, immer noch bekämen viele Frauen mit gleicher Qualifikation weniger Geld als ihre männlichen Kollegen. Außerdem gäbe es eine mittelbare Diskriminierung, die auf einer unterschiedlichen Bewertung von Tätigkeiten beruhe.
Im Viertelfinale ist die Creme de la Creme des europäischen Fußballs und wir. Leider geil.
Der Trainer von Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, hatte sich am Mittwoch sehr darüber gefreut, dass seine Mannschaft das Viertelfinale der Champions League erreicht hat. Jetzt stehen die Paarungen fest. Der BVB bekommt es mit Real Madrid zu tun und damit auch mit dem portugiesischen Nationalstürmer Cristiano Ronaldo. Das hat die Auslosung in Nyon in der Schweiz ergeben. Titelverteidiger Bayern München spielt im Viertelfinale gegen Manchester United aus der englischen Premier League. Für Kapitän Philipp Lahm kein Grund zu zittern.
Für uns ein absolut schönes Los. Ich freue mich auf Manchester, ich war schon zweimal dort.
Bayern Sportdirektor Matthias Sammer warnte dagegen vor Manchester United.
Dass sie schwanken innerhalb dieser Saison, das sieht man auch in der Premier League. Aber an guten Tagen sind sie brandgefährlich und wir sollten nicht zulassen, dass sie zwei gute Tage haben. Und deshalb betrachte ich das Los als, ja, als machbar, aber als gefährlich.
Außerdem gibt es ein spanisches Duell in der Runde der letzten acht der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid. Paris Saint-Germain spielt gegen den FC Chelsea aus London.
Was noch wichtig wird.
Im Zusammenhang mit der Krim-Krise sind auch morgen internationale Politiker in der Ukraine unterwegs. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon beendet seinen Besuch in der Ukraine. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier schaut sich unter anderem an, wie es im Osten des Landes aussieht. Im Indischen Ozean soll die Suche nach der verschollenen Boeing weitergehen. Über 2000 Kilometer südwestlich von Australien wurden möglicherweise Trümmerteile des Flugzeugs aus Malaysia auf Satellitenbildern entdeckt. Die Maschine wird seit rund 2 Wochen vermisst. Morgen ist Weltwassertag. Zu diesem Anlass sind mehrere Studien herausgekommen, zum Beispiel von der UNO. Demnach haben zurzeit fast 770 Millionen Menschen noch keinen Zugang zu geregelter Wasserversorgung. 2,5 Milliarden können keine hygienischen Toiletten nutzen. Zum Beispiel in Berlin ist morgen eine Demonstration geplant dafür, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen.
Und sonst in der Welt?
Die Zahl der Asylsuchenden hat weltweit deutlich zugenommen, mit am stärksten in Deutschland und Europa. Zum ersten Mal seit den 90er Jahren ist Deutschland sogar das Land mit den meisten Asylanträgen. Fast 100.000 waren es letztes Jahr, 70% mehr als noch 2012. Das steht im neuen Bericht der UNO-Flüchtlingsbehörde UNHCR. Zu uns kommen viele Asylsuchende aus Russland und Serbien. Ihre Anträge werden aber meistens abgelehnt, denn beide Länder gelten als sicher. Weltweit haben knapp 613.000 Menschen Asylanträge gestellt, aber noch viel mehr suchen Schutz vor Verfolgung. Hauptgründe für den weltweiten Anstieg sind der Bürgerkrieg in Syrien und die Konflikte in Afrika. In Großbritannien kommen zum ersten Mal zwei Fälle von Genitalverstümmelung vor Gericht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft muss sich ein Londoner Klinikarzt wegen der mutmaßlichen Beschneidung eines Mädchens verantworten. Ein anderer Mann wird wegen Beihilfe angeklagt. Der Prozess soll Mitte April anfangen. Die Beschneidung von Mädchen und Frauen ist in Großbritannien seit 1985 verboten. Diese Art der Genitalverstümmelung gibt es auf der ganzen Welt, aber vor allem in Afrika. Bei dem Eingriff werden oft die Schamlippen und die Klitoris entfernt. Schätzungen der UNO zufolge sind mehr als 125 Millionen Mädchen und Frauen weltweit betroffen. In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro verschärft sich der Kampf um die Macht in den Slums. Dort haben Bewaffnete drei neue Polizeiposten angegriffen und mindestens einen Polizisten niedergeschossen. Die Angreifer gehören vermutlich zu einer Drogengang. Die brasilianische Polizei geht seit 2008 verstärkt gegen die Drogenbanden in den Slums vor. Vorher hatten die Gangs dort jahrzehntelang die Macht. In Brasilien befürchten jetzt viele, dass die Kämpfe in den Slums auch die Fußball-WM im Sommer und die Olympischen Spiele in Rio in zwei Jahren überschatten könnten. Laut der Zeitung O Globo stuft die Regierung 6 der 12 WM-Spielorte als riskant ein. Neben Rio auch Fortaleza, wo die deutsche Mannschaft spielt.
Wissensnachrichten.
Unsere Nase wird unterschätzt. Früher sind Forscher davon ausgegangen, dass wir 10.000 Gerüche unterscheiden können. Ein Team aus den USA kommt zu dem Ergebnis, es sind mindestens 1 Billion. Raphael Krämer, ich kann Blumen riechen, ich kenne den Duft von Kaffee. Was ist der ganze Rest?
Ja, da geht es laut den Forschern wirklich um Nuancen von Gerüchen, die du vielleicht auch gar nicht bewusst unterscheidest. Du kannst erkennen, dass die Milch für deinen Kaffee schlecht geworden ist oder ist das Kind auf deinem Arm dein eigenes oder das deines Nachbarn. Die Forscher haben für ihre Studie Probanden an mehr als 250 Duftcocktails riechen lassen und dann hochgerechnet. Wie unterschiedlich können die gemischt sein, bis ein Proband einen Unterschied merkt?
1 Billion Gerüche wird da von den Forschern als Untergrenze genannt. Möglicherweise sind es noch mehr. Können wir also am Ende besser riechen als sehen oder hören?
Ja, nach Aussage der Forscher ist das tatsächlich so. Sie schätzen, hören kannst du so etwa 340.000 Töne und sehen können irgendwas zwischen 2 und 7 Millionen Farben. Allerdings tun wir uns mit Gerüchen verhältnismäßig schwer. Wir haben Begriffe für Farben und können Musik beschreiben, aber Gerüche können wir meistens nur mit etwas anderem vergleichen. Also die Luft riecht salzig oder nach Erde oder nach Wald. Die Forscher sind der Meinung, dass das auch am aufrechten Gang liegt. Wir sind mit unserer Nase weit vom Boden weg und bekommen deshalb gar nicht mehr so viele Gerüche mit. Deshalb haben wir da nie wirklich Wert drauf gelegt.
Ja, genug geschnuppert. In den Wissensnachrichten ging es heute auch um die Maya. Was haben die denn gemacht, wenn sie jemanden nicht riechen konnten?
Ja, unter anderem auf den Körpern ihrer Feinde rumgetrampelt. Archäologen haben Hinweise darauf gefunden, dass Gewalt bei den Maya keinesfalls Männersache war. Sie gehen davon aus, dass auch Maya-Königinnen brutal geherrscht haben. Die Forscher haben bei Ausgrabungen Bilder der Maya-Frauen gefunden. Da sind die zu sehen mit Schild und mit Kriegsemblem oder wie sie halt auf einem besiegten Feind stehen.
Vor ein paar Wochen ist eine der größten Handelsplattformen für das Internetgeld Bitcoins pleite gegangen, Mt. Gox aus Tokio. Der Firma ist einfach mal ganz viel Geld verloren gegangen, 850.000 Bitcoins. Ein bisschen davon ist jetzt wieder aufgetaucht.
Ja, und zwar 200.000 Bitcoins. Die lagen wohl in irgendeiner Datenbank und sind jetzt durch Zufall wieder da. Auf die Handelsplattform wirft das alles ein sehr schlechtes Licht, denn die hat bis jetzt Hackern die Schuld gegeben, dass die Bitcoins verschwunden sind. Was jetzt wieder aufgetaucht ist, kann je nach Tageskurs in mehr als 100 Millionen Dollar umgetauscht werden. Insgesamt hat Mt. Gox Bitcoins im Wert von fast 500.000 Dollar verloren.
Wetter.
Sonniges Frühlingswetter ist eher die Ausnahme. Die Nacht kann ein paar Schauer bringen. Die Tiefstwerte gehen zurück auf 10 Grad am Oberrhein und 5 bis 2 Grad im Norden. Der Samstag wird insgesamt wechselhaft und auch mal nass. Kräftigen Regen gibt es zwischen Südwesten und Thüringer Wald. Die besten Chancen auf Sonne hat morgen der Südosten von Bayern. Besonders warm wird's nicht. Diese Höchstwerte sind morgen drin. In Koblenz 11 Grad, in Hamburg 12, Dresden schafft immerhin 17 Grad. Ein Blick ins Ausland. In Tokio morgen Sonne und 13 Grad. In Johannesburg Sonne und Wolken bei 22 Grad. Los Angeles erreicht bei Sonnenschein maximal 21 Grad. Noch ein Blick auf den Sonntag. Der wird in Deutschland insgesamt wechselhaft und noch etwas kühler bei nur noch 7 bis 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.